Also zu Beginn erstmal muss man klarstellen, dass uns, glaube ich, unser Erfolg letztes Mal so ein bisschen zu Kopf gestiegen war. Weil als man die Folge nochmal angehört hat und irgendwie auch hingeschrieben hat, ja, es geht um das Signal, habe ich irgendwie danach gedacht, war vielleicht nicht so die beste Folge, die wir je gemacht haben. Vor allem hat man ja irgendwie fast gar nichts erfahren über das Signal. Wir haben uns ein bisschen zu sehr in diesen Writers' Room-Debatten verstrickt.
Naja, du hast auf jeden Fall gleich danach gesagt, ja, schreib einfach drunter, das war erst Teil 1. Wir machen nochmal Teil 2 dazu. Jo, dann machen wir den halt heute. So, Teil 2 von Das
Ja,
Signal.
der Champagner ist inzwischen leer gesoffen.
Ja, der hat nicht so lange gehalten.
Die Serie ist auch schon ein bisschen so wieder die Top Ten runtergeklettert.
Ja, wobei man muss ja dazu sagen, an dem Abend, als wir aufgenommen haben, das war ja wirklich ganz am Anfang, da gab es noch gar keine Top Ten irgendwas für uns.
Wir
Und
wussten da
dann,
ja noch gar nicht, was uns passiert.
nee. Und dann war es nämlich so, dass man tatsächlich danach Tag für Tag ja auf dieser, es gibt so eine Seite, Flix Patrol.
Die meistgeklickte Seite der letzten Woche.
Ja. Die listen dann halt immer auf für jedes Land, auf welchem Top-Platz man ist und rechnen da so einen Punktwert dann aus. Und wo man natürlich, Nadine und ich den ganzen Tag immer, ab 15:30 Uhr kamen da die neuen Werte rein. Klick, klick,
Aktualisiert,
klick, klick, klick,
aktualisiert,
klick, klick.
aktualisiert.
Ja, und das war schon ganz schön aufregend, dann jeden Tag da zu gucken. Und die stellen einem dann auch so Graphen zur Verfügung und so, und siehst du so, wie das hoch oder runter geht. Natürlich am besten erstmal hoch. Und ja, wenn du dann da siehst, so, keine Ahnung, die Serie ist in, was waren dann, in 80 Ländern in den Top 10 oder so und auch in 10
Zehn,
Ländern oder so
ja.
auf Platz 1 tatsächlich für ein paar Tage, da klopft
Boah.
einem schon ganz schön das Herzchen, wenn man dann so denkt, oh Gott, so viele Leute gucken das jetzt gerade.
Ja, und ich wurde dann so eine richtige Spezialistin für so Statistiken und so und habe das dann mit jeder Serie, die es auf der Welt gibt, so verglichen und von den letzten halben Jahr alle Viewzahlen, die man so online finden konnte, verglichen. Und ich wollte mich ja eh schon immer für die Nachfolge dann von Jörg Schöneborn oder wie heißt der nochmal,
Ja,
bewerben, weil ich diesen Job schon immer total cool
aber
finde.
ist er nicht sogar auch ARD-Intendant
Ja,
mittlerweile?
es wird schwierig.
Ja, also willst du beides übernehmen oder nur für die Wahlsendungen da?
Eigentlich will ich auch nur die Wahlsendung. Vielleicht will ja jemand mit mir den Job aufteilen.
Ja.
Okay, so wird es diese Woche also nochmal um das Signal gehen, aber wir werden uns ein bisschen mehr mit dem Thema der Produktion befassen. Und vor allem Sebastian, der da ja auch beteiligt war, ein
Was
bisschen
hat der
dazu
denn, was hat der denn da
befragen, wie
eigentlich
das denn
gemacht?
da alles überhaupt funktioniert hat und wieso das jetzt
Ja.
alles so aussieht.
Ja, aber kleine Feierei findet ja auch heute statt, denn heute ist Prost, Nadine, Folge 24.
Ja.
Das heißt, da ja unsere Staffeln aus 12 Folgen bestehen, Ende der zweiten Staffel heute. Prost, kling.
Juhi. Wie viele Jahre haben wir diesmal für unsere Staffel gebraucht?
Weiß nicht, aber hättest du damals gedacht, dass wir 24 Folgen mal hinbekommen?
Eigentlich schon. Ich hätte auch gedacht, dass wir die schon so in 6 Monaten haben werden.
Stimmt, ich habe am Anfang, als ich dich gefragt habe, ich gesagt, wir machen dann einmal pro Woche eine Folge, ist ja nicht so viel Arbeit.
Und ich so, ja, weiß noch nicht, ob ich da dabei
Bist du
bin.
denn bei Staffel 3 noch dabei? Wenn es eine gibt, wer weiß.
Wir werden
Es bleibt ja
sehen.
immer offen.
Wir müssen gucken, wie viel Klicks die Staffel 2 hat, ob eine Staffel
Ja.
3 bewilligt wird.
Ja, und auch, ob wir den Erfolgsbonus ausgezahlt bekommen.
Dafür müsst ihr aber completer sein.
Ja, dafür müsste mindestens 90% der kompletten Staffel angehört haben.
Schöne Grüße an Tobi an dieser Stelle.
Ja, genau.
So,
Jetzt zum
dann
Spiel.
genau.
Hilfe, mein Leben ist ein Film.
Und zwar eine Situation, in der etwas genau eben nicht zu einem Film geworden ist. Also das ist tatsächlich heute mir passiert. Und zwar war ich beim Friseur, wie du sehen kannst, Nadine. Die Härchen sind wieder schön glatt gekämmt zur
Schick.
Seite, wegen Ostern und so. Die Friseurin jedenfalls hat mir dann erzählt, dass, also wir sprachen über ihre Schere, weil ich das interessant fand, dass die Schere, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, aber sie sagte, das ist eigentlich total normal, machen alle Friseure so, die wird halt nicht wie so eine normale Schere gehalten zwischen Daumen und Zeigefinger, sondern diese Friseurschere, die wird in den Daumen und in den Ringfinger geklemmt und hat deswegen auch da diesen kleinen Nupsi an dieser einen Fingeröse dran, weil man da dann den kleinen Finger so drauflegen kann. Und das hat dann den Grund, also es ist dann eher so, dass man so schneidet wie so ein Hummer, so eine Hummerschere quasi, weil man da irgendwie einen längeren Hebel hat und man schneidet dann irgendwie nur mit dem Daumen und das geht dann irgendwie besser.
Das ist voll sowas, was man, glaube ich, unterbewusst gesehen hat, weil ich hätte jetzt nie das selber sagen können, aber als du das erzählt hast, ist mir aufgefallen, ja stimmt, das habe ich auch gesehen.
Ja, und tatsächlich auch, ich hatte mir ja auch mal so ein Scheren-Set gekauft bei Amazon, um dann, ich glaube, es war während Corona, um dann Anton die Haare zu schneiden. Und das war teilweise nicht so erfolgreich, aber jedenfalls ist mir immer der Kamm runtergefallen. Also die, das ist ja auch so was, was Friseure so ganz besonders gut können, immer so den Kamm und dann halten die den aber auch wieder mit der Hand, wo sie eigentlich die Schere halten, weil sie dann irgendwie mit den
trotzdem
mit der Hand
wieder die Haare. Jetzt, wieso dir da ständig der Kamm
runterfällt? Der ist mir ständig runtergefallen und jedenfalls erzählte sie mir dann, dass sie letztens erst einen Film gesehen hat und da hatte das jemand. Also sie hat zwei Filme gesehen. Bei einem war es so, dass ein Friseur hat die falschen Finger benutzt, also quasi wie ich das geschnitten habe mit dem Zeigefinger und dem Daumen. Und das war total schlimm für sie. Und dann hat sie aber noch einen anderen Film gesehen. Da hatte dann die Friseurin zwar die richtigen Finger benutzt, aber die Schere falsch rum, sodass dieser Nupsi beim Daumen war. Das ist ja auch komplett ausgeflippt. Ja, und dann habe ich offenbart, dass das für mich tatsächlich interessant ist, das Thema, weil ich ja selber als Filmemacher auch an solchen Sachen arbeite. Und da hat sie nämlich noch gesagt, ja genau, und da müssen dann diese Leute, diese, wie heißen die denn, diese Regisseure oder was, warum achtet denn da keiner drauf und so?
Ja, also man kann, glaube ich, schon sagen, dass es ja, also darauf wird man wirklich super oft angesprochen, dass es halt insgesamt ein großes Ärgernis ist, dass Sachen, die Leute aus ihrem Leben kennen, so falsch dargestellt werden.
Ja, die Kapazitäten hast du gar nicht jetzt wirklich jedes Einzelne genauso
nachzuvollziehen. Wahrscheinlich, wenn du jetzt eine Geschichte über einen Friseur oder Friseurin erzählst, dann halten die Schere richtig. Aber wenn die Figuren nur in einer Szene beim Friseur sind, dann
aber
falsch.
Am Ende des Tages passiert es halt dann oft, dass solche Sachen dann trotzdem schief gehen. Und deswegen bin ich ja auch ein großer Freund davon, wenn das dann nur so ganz kleine Auftritte sind, dafür dann halt echte Berufsträger auch zu verwenden. Weil sowas wie zum Beispiel, das ist, also Friseurin ist das perfekte Beispiel dafür, dieses, wie schnell die Schere und den Kamm so hin und her wechseln in der Hand. Selbst wenn du die Schere richtig hältst, würde man das sofort sehen, dass ein Schauspieler eigentlich nicht, das ist einfach nicht sein tägliches Brot, das so zu machen, wie das halt eine Friseurin halt machen kann. Und da würde es sich total anbieten, dann jemanden zu haben, der das wirklich kann. Oder man müsste das wirklich als Schauspieler, Schauspielerin dann wirklich richtig krass üben. So, vielleicht kriegt man es dann irgendwie auch annähernd hin, aber ja, Kapazitäten sind natürlich begrenzt. Naja, so viel zu dem Thema heute.
Hilfe, mein Leben ist ein Film.
Kommen wir jetzt also nochmal zum Thema das Signal und von der Strecke. Sagen wir mal, es gab diese Bücher. Wann startet man denn so ein riesiges Projekt vorzubereiten? Und wie fühlt sich das auch an, keine Ahnung, auf so ein langes Projekt zu schauen, wo irgendwie so 1000 oder weiß nicht, 100.000 Fragen offen sind? Wo fängt man da überhaupt an?
Ja, also du brauchst natürlich als allererstes, brauchst du die Leute, mit denen du das machen kannst. Deswegen geht auch die Suche nach geeignetem Personal, geht ja schon ziemlich früh auch los. Da sind die Drehbücher im Zweifel dann ja auch noch gar nicht fertig. Also in unserem Fall kann ich mich gut erinnern, dass ich so Gespräche Anfang des Jahres auf jeden Fall und zum Teil auch noch früher auch geführt habe. Und der Dreh war dann hat angefangen, glaube ich, im Oktober, ne? So. Also gerade für die wichtigsten Positionen, Szenenbild, Kamera, Kostüm, Maske, hat man eigentlich dann schon sehr früh auch Gespräche. Das sind die Leute dann, also das wird dann unterteilt in sogenannte Hard Prep, ne? Also das ist die Hard Prep, ist die wirklich die Zeit kurz vorm Dreh, wo die Leute Vollzeit dann dort sind. Und davor, das nennt man dann eigentlich so Soft Prep. Da sind die Leute dann noch nicht haben noch keine Büros dort vor Ort oder so, aber sind schon ansprechbar. Und man hat dann halt eher so Treffen mit denen oder so Meetings, Calls, tauscht Ideen aus. Und die Phase kann im Grunde genommen beliebig lang davor auch sein und ist auch oft sinnvollerweise auch Monate vorher. Aber da ist man halt noch nicht so wirklich Vollzeit 24/7 so dabei. In der Zeit finden aber auch zum Beispiel die Castings statt, um Schauspieler zu finden für die Hauptrollen. Und natürlich Besprechungen ohne Ende mit der Produktion, weil immer ein Riesenthema ist natürlich, wie kriegt man das für das Geld hin, ne? Also die Produktion berechnet ja dann anhand der Drehbücher, die es zu dem Zeitpunkt gibt, was das Ganze kosten soll. Und oh Wunder, es kommt immer raus, zu teuer. Kam, glaub, noch nie raus, ist zu billig.
Das war auch mal cool.
Ja, und dann werden riesige, so ganz traurige Gesichter kommen dann auf dich so zu. Und man ist das aber irgendwann auch schon gewohnt. Das ist dann irgendwie auch wie so ein, ja, wie so ein eingeübter Ablauf von Ereignissen. Die gucken dann so traurig an, ist zu teuer und so. Und dann muss man halt irgendwie anfangen, Sachen zu verändern in den Drehbüchern. Weil die Drehbücher sind schon quasi die sind schon die Maßgabe für alles. Also was da drin steht, das ist dann auch wie der Deal, den alle miteinander geschlossen haben, dass das auch so gemacht wird. Das heißt, man kommt dann auch nicht so super weit damit zu sagen, so, ja, das machen wir dann ein bisschen anders oder ein bisschen einfacher oder so. Nee, es muss dann eigentlich schon auch in den Büchern wirklich geändert werden, weil ja, das ist halt sozusagen das Dokument, das an alle verteilt wird und damit auch so die Arbeitsgrundlage für alle. So, und wenn du dann nur selber sagst, so, ja gut, das lassen wir dann weg und so, und das steht aber noch da drin, dann kann es halt voll sein, dass es trotzdem von irgendwelchen Departments vorbereitet wird und dann natürlich entsprechend noch Geld kostet. Also das ist irgendwie so ein permanenter Prozess zwischen den verschiedenen Beteiligten, über das Geld und die Inhalte in den Büchern dann so zu sprechen.
Was ja eigentlich immer voll das Problem ist, ist dieses Thema Greenlight. Also der Moment, wenn der Auftraggeber einem auch wirklich das Greenlight gibt, dass es dieses Projekt auch geben wird. Und wie wird das so integriert in die Arbeit? Also werden die Leute dann schon bezahlt? Wissen die schon, dass es wahrscheinlich klappt? Oder
ja.
Wie war das in dem Fall?
Ja, das ist also dieses Greenlight gibt es eigentlich irgendwie auch gar nicht so richtig,
wenn es losgeht.
Genau. Weil das heißt dann immer so, ja, wir haben jetzt das Greenlight und so. Aber das kommt jetzt trotzdem noch, das und die Besprechung, die nochmal super entscheiden wird. Und
also es ist ja jetzt gerade auch durch diese größeren globalen Streamer auch oft so, habe ich jetzt von KollegInnen auch oft gehört, dass sie dann Greenlight eigentlich hatten und dann kommt aber aus England oder so plötzlich, ach so, nee, ist kein Greenlight.
Ja. Also das, vielleicht fehlt einem da auch die Erfahrung, um das irgendwie genau einschätzen zu können, aber ja, das ist ein Riesenproblem, dass du halt auch die Leute, die du fragst ja auch für einen bestimmten Zeitraum an. Hm. Und dann ist aber alles auch noch ein bisschen in der Schwebe. Und die Leute müssen ja auch im Zweifel verschiedene Projekte miteinander koordinieren. Also die haben vielleicht mehrere coole Anfragen. Jetzt willst du auch nicht der Verantwortliche dafür sein, dass die jetzt da abgesagt haben, und um für dein Projekt zu arbeiten, aber dann findet dein Projekt vielleicht gar nicht statt und wir haben jetzt vor den guten anderen Job irgendwie abgesagt, so dass, also ja. Das ist irgendwie so, das ist eine super unangenehme Phase, weil du
das
selber.
Das ist ja bei so Set-Berufen kannst du ja auch nicht einfach so viele Sachen dann immer so ewig parallel jonglieren, weil bei Drehbuch passiert es ja auch super oft, dass dann, ach so, nee, ist jetzt doch ein Jahr später. Deswegen sagt man immer lieber viel mehr Sachen zu, als man eigentlich schafft. Weil meistens sich ja Sachen verschieben. Aber klar, wenn du dann vor Ort wirklich sein musst.
Also dich selber, in dem Fall mich, fragt auch übrigens nach Verfügbarkeit dann gar keiner mehr ab einem bestimmten Punkt. Das ist dann immer so völlig gesetzt, dass man dann, egal wann das irgendwie stattfinden soll, man dann auf jeden Fall irgendwie so Zeit haben muss und so. Also
ja, willst du dann sagen, nee, ich muss da zu meinem Imagefilm, oder?
Naja, also es gibt ja schon vielleicht, was weiß ich. Ja, gibt ja vielleicht auch, in meinem Fall ist es jetzt nicht so relevant, aber bei anderen ja auch vielleicht andere Projekte, mit denen man auch jonglieren muss. Naja, aber jedenfalls ist das so, du fragtest ja eben nach dem Zeitraum. Das sind dann so die Monate davor. Und dann, dass man wirklich in diese Hard-Prep-Phase geht, in der dann auch wirklich so richtig krass der Druck auch anfängt, das ist dann so Wochen vorher, sagen wir mal so. Das hängt dann liegt an dem Projekt. Für so einen Fernsehfilm sind es dann so 6 Wochen vielleicht. In unserem Fall waren es, glaube ich, so 10 Wochen, die man halt dann wirklich vor Ort, dann kriegt man auch eine Wohnung dort. Und es gibt ein Produktionsbüro, wo dann die verschiedenen Abteilungen eigene Büroräume dann auch haben. Die Produktion natürlich vor Ort ist und man sich auch dann so mehr oder weniger zu so einem für uns ja eigentlich völlig ungewohnten Büroalltag plötzlich so einfindet. Also wo man dann so morgens dahin geht und dann so abends wieder heim auch so und die alle da dann so zusammenkommen zum ersten Mal eigentlich so zusammen. Aber ist auch für mich eine der geilsten Zeiten, muss ich auch so sagen, weil wirklich da so dieses, man hat dann halt auch wirklich, ich hatte dann auch so einen kleinen Raum da, liegt nur so ein Schreibtisch und so eine Mehrfachsteckdose so da drauf. Also das war es dann ja, an
dein
Komfort.
Raum ist nicht so interessant. Aber insgesamt war es halt cool. In den anderen Räumen wurde ja auch wirklich gearbeitet und so.
Ja, in meinem Raum wurde auch gearbeitet, ja, aber genau, nicht so mit so Bildern an der Wand. So vielen. Ja, genau, die haben dann, also hat das Szenenbild hat zum Beispiel dann Räumlichkeiten, aber das Szenenbild hatte bei uns ganz viel, weil die auch, die hatten ganz viele Art-Designer, das sind dann nochmal wie so Abgeordnete unter Szenenbildner, die dann eine bestimmte Problemstellung so maßgeblich dann bearbeiten. Also eine hatte eine Kollegin dann zum Beispiel nur das Thema Cupola von innen, so wie die Cupola. Mhm. Und da hat sie sich dann maßgeblich drum gekümmert, da die Pläne zu zeichnen, zu recherchieren und so. Eine andere war dann komplett für den ISS-Bau zuständig und nochmal eine andere für, die teilen sich dann die Motive so auf. Und da gibt's dann die Szenenbildnerin in unserem Fall dann darüber, die dann nochmal alle überwacht und mit der ich dann im Wesentlichen als Regisseur. Und wir hatten ja noch einen Regiekollegen dann auch später, der war am Anfang noch nicht dabei, aber kam dann später dazu.
Das klingt sehr schön, so eine Szenenbildnerin überwacht ihre Unterszenenbildner. Schön.
Ja. Also die kommen super miteinander aus.
Ja. Nee, genau, die kamen ja eigentlich alle voll gut aus.
Aber das war für uns auch zum ersten Mal in so einer Struktur, so ein Szenenbild in so einer Größe auch arbeiten
zu sehen.
Ja, also
wie viele Leute waren da?
Also für das Szenenbild waren bestimmt also dann später kommen ja noch so Arbeiter und Handwerker und so dazu, die lassen wir mal weg, aber die Leute, die jetzt wirklich so in dieser Abteilung gearbeitet haben, vielleicht so 20, 30 Leute oder so, schon, ne? Ja, und die Arbeit sieht dann halt tatsächlich so aus, dass man geht dann halt morgens dahin und im Grunde genommen wollen alle die ganze Zeit dann was von dir, weil du als Regieperson viele Entscheidungen laufen irgendwie über deinen Tisch in gewisser Weise und du musst halt Entscheidungen ohne Ende die ganze Zeit dann treffen. Also von welche Fahrzeuge sollen wir jetzt nehmen, welche Requisiten, was ist mit den Kostümen, wann besetzen wir die oder jene Rolle? Kannst du nochmal hier über den Drehplan drüber gucken, weil wir nicht genau wissen, ob das so alles zusammengeht. Und diese ganzen organisatorischen Sachen und die ganzen Fragen der Departments, die stehen sich dann in gewisser Weise in so einer Konkurrenz zu der Arbeit der sogenannten Auflösung. Also Auflösung bedeutet dann, weil das ist ein Riesenthema, eine Riesenbaustelle, die halt ansteht, ist halt den Film, die Serie szenisch aufzulösen. Das bedeutet halt wirklich für jede Szene sich zu überlegen, okay, das ist jetzt Szene 46, sie kommt nach Hause und telefoniert und dann kommt der Polizist, bricht die Scheibe ein und kommt rein. Wo steht die Kamera? Für welche Situation da drin? Was macht die Kamera? Was für ein Bild wollen wir da eigentlich machen und wie viele davon? Weil daran sich dann wieder alles andere misst. Wie lange dauert das, die Szene zu drehen? Was brauchen wir dafür? Wer muss wann wo sein? Das muss halt im Grunde genommen, kann das erst so richtig entschieden werden, wenn man diese Auflösung dann auch hat. Und das ist halt eine Arbeit, die man mit der Kameraperson zusammen machen muss. Und das dauert halt für mich ewig. So, also das dauert mindestens so lang, wie die Szene zu drehen später. Wenn man nachher weniger Zeit hat, dann wird es irgendwann auch schneller. Aber am Anfang dauert es wirklich ganz lange und ist auch ganz, ganz anstrengend für mich, weil ich so mich super krass konzentrieren muss. Und wir zeichnen das dann auch zum Teil oder tragen das in so eine Software ein, wo man dann so Skizzen rausbekommt aus der Vogelperspektive von dem Raum, wo dann immer eingezeichnet ist, okay, hier ist die Kamera, die fährt dann Dolly hier rüber. Das ist dann die erste Einstellung, zweite Einstellung ist hier, dritte ist dann dort, so dass man eben auch weiß, wie viele Shots man macht für diese Szene. Und das zu erarbeiten und das als ein Dokument dann sozusagen wieder allen zur Verfügung zu stellen, dauert ganz, ganz, ganz lange, weil das für jede einzelne Szene gemacht werden muss. Und das ist irgendwie, da rennt man die ganze Zeit hinterher, man hat eigentlich nie genug Zeit dafür, das zu machen, weil dafür die Zeit einfach nicht ausreicht. So bei mir zumindest. Bei anderen sind da schneller. Manche lösen auch vorher gar nichts auf, Regisseure. die dann einfach vor Ort das eher gucken und andere überlassen das mehr der Kameraperson. Aber ich bin da, für mich ist das super wichtig, weil das eigentlich so mit einer der zentralsten Sachen ist, die man machen kann da. Ja, und deswegen will ich da auch beteiligt sein.
Eigentlich voll gut drin. Aber es ist trotzdem anstrengend anscheinend.
Ja, es ist, also, und es steht halt in gewisser Weise immer in so einem Konkurrenzverhältnis. Weil einerseits versuchen ganz viele Leute Zeit von dir zu bekommen, weil sie Entscheidungen brauchen. Und andererseits brauchst du, um diese Entscheidung zu treffen, diese Auflösung wiederum. Mhm. Und die Katze beißt sich die ganze Zeit so komisch in den Schwanz. Weil du kannst diese Entscheidung zum Teil ja nicht treffen, weil du die Auflösung dafür nicht hast. Die Auflösung kannst du aber nicht machen, weil du dich die ganze Zeit mit den Leuten treffen musst, um denen zu sagen, dass du es noch nicht entscheiden kannst.
Ja, und gleichzeitig musst du doch auch noch die Orte finden währenddessen, damit du überhaupt weißt, wo.
Ja, genau. Also die Drehorte zu finden, ist mit einer der ersten Sachen, die man eigentlich braucht, weil die braucht man auch wiederum, um eigentlich die Auflösung sinnvollerweise machen zu können, weil das macht natürlich einen riesen Unterschied, deine Kameras dir zu überlegen, ob du jetzt in der Turnhalle bist oder in einer Tiefgarage oder was so, ne? Und das ist eine der wesentlichen Sachen, die dann von der Szenenbildabteilung vorangetrieben wird. Die haben dann sogenannte Scouts. Das sind Leute, die kennen sich halt in der Umgebung super aus und haben eine riesen Datenbank an Fotos, die sie schon gemacht haben. Und das sind auch so diese Leute, die dann, wenn sie irgendwo was Cooles sehen, dann auch so klingeln bei irgendwelchen Häusern und einfach so pro forma fragen, Entschuldigung, könnten Sie sich vorstellen, vielleicht irgendwann in der Zukunft mal, dass ein Film hier gedreht werden könnte?
Irgendwelche Leute, die da wohnen.
Ja, ja, das wäre der perfekte Job für dich.
Man kann sich dann so eine Datenbank eintragen, wenn man sowas machen möchte.
Ja, vielleicht auch, aber im Wesentlichen klingeln die halt wirklich bei Leuten und nehmen so Kontakte auf und hinterlassen überall ihre Visitenkarten und schreiben sich die Kontakte von allen möglichen Leuten
und
immer
wie
auf.
Wie oft funktioniert sowas dann? Also die kriegen da wahrscheinlich Geld und alles Mögliche. Oder?
Also wenn du dein Haus zur Verfügung stellst oder dein Hab und Gut, ja, genau, bekommst du Geld dafür. Und wenn es dein Haus ist, wirst du auch irgendwo untergebracht. Und man sagt immer so, früher habe ich mal gelernt, so roundabout eine Monatsmiete, also was das Objekt pro Monat kosten würde, bekommst du für einen Tag. Also insofern, das lohnt sich dann vielleicht schon, ne? Also wenn du so dein Haus und das wird, was weiß ich, 1000 Euro Miete kosten und die wollen da 10 Tage drehen. Ja, und diese Scouts schlagen dann eben Orte vor. Die geht man erstmal am Computer durch, ne, guckt sich die Bilder an, sagt so, ja, das ist uninteressant, aber das und das wollen wir sehen. Und dann fangen diese Touren an, die Motivtouren. Früher habe ich immer gesagt, das ist eigentlich der Teil, der mir am meisten Spaß macht. Mittlerweile nicht mehr so, weil das einfach super anstrengend ist. Man sitzt halt den ganzen Tag dann in so komischen VW-Bussen. Und die große Frage ist immer, bei diesen VW-Bussen gehen hinten die Fenster auf. Das wird immer als allererstes von allen gefragt, weil es gibt diese VW-Busse auch, die in der billigsten Ausführung, die hatten wir früher immer bei unseren Studentenfilmen.
Ja, natürlich.
Da kann man nur so die Tür in der Seite auf und zu machen und dann geht sonst nichts mehr hinten. Ne?
Hey, damals haben wir uns aber nicht beklagt. Da waren wir noch voll stolz, wenn man überhaupt 9 Sitze
hat. Ja, das stimmt. Ja. Aber jetzt hat man ja mit so etipetete Personen zu tun, die tatsächlich auch Luft haben wollen. Meine Güte, was für eingebildete Fatzkes. Ja, und dann fährt man halt diese Orte ab, guckt sich die an und entscheidet dann halt, was für einen passt, was nicht. Oft gehen dann auch Diskussionen los. Ja, wir finden das gut. Ja, aber das ist teurer. Und dann natürlich dann kommen Produktionsleute, die sagen, ja, das ist ja weiter weg. Da müssen wir länger anreisen. Da müssen wir Leute hier unterbringen. Wir können das hier nicht richtig absperren. Blablabla. Gibt 1000 Argumente dann für einen Ort oder dagegen. Während wir dann nur so gucken, ja, sieht ganz gut aus und so. Haben die halt gleich 1000 Sachen im Kopf, so, ne? Und das ist halt auch krass, weil es gibt dann so eine ganze Abteilung. Die ist nur dafür zuständig, diese Orte dann drehbar zu machen. Also, weil das ist ja ein riesen Rattenschwanz, der danach kommt. Da müssen Absperrungen, da muss die ganze Straße abgesperrt werden. Da müssen Parkplätze freigemacht werden für diesen ganzen Techniktross, den man braucht. Da müssen Stromkästen gelegt werden, damit man irgendwie einen Starkstromanschluss hat. Oder manchmal ist auch an dem Gelände selbst. Da müssen Wasseranschlüsse geprüft werden fürs Catering und für Masken, Kostüme und so weiter. Da müssen, also
ja,
das
eben,
ist,
aber das ist ja genau das, was ich meine. Wenn man da am Anfang steht, sind da ja 1000 Sachen zu klären. Also einerseits braucht man Schwerelosigkeit, man braucht einen Studiobau, man will einen Flugzeugabsturz machen und dann will man auch in irgendeine Wüste. Also wo fängt man denn da an? Ist irgendwie,
ja.
Hat man dann so einzelne Hauptkonfliktfelder, die man dann priorisiert. Und dann gibt es noch ein paar Szenen, wo man weiß, okay, das ist einfach ein Gespräch mit zwei Leuten in einem Raum. Das muss ich jetzt nicht weiter beachten. Oder ist es wirklich einfach dadurch, dass für jede einzelne Sache es dann eine Person gibt, die genau dafür zuständig ist. Und das irgendwie, wer koordiniert das dann alles? Produktionsbüro, oder?
Ja, also bei mir ist es so, viele Sachen waren für mich neu bei dem bei dem Dreh jetzt. Ne? Also vielleicht ist es für jemand, der halt viel erfahrener ist, der hat dann schon mehr Sachen schon mal gemacht und weiß dann auch schon, okay, also für einen Autounfall braucht man halt ABC und so und für unter Wasser braucht man CDEFG und bei mir war das jetzt nicht so. Ich hatte aber zum Glück den Kameramann, den ich dabei hatte, Jan Prahl. Der hatte schon viele Sachen gemacht, weil der viel in der Werbung unterwegs war. Und in der Werbung macht man halt einfach auch viele unterschiedliche Sachen so. Das heißt, der hatte immer schon ein ganz gutes Verständnis dafür, was man sozusagen jetzt mal mindestens dafür braucht und was man ansagen muss, um das irgendwie möglich zu machen. Aber es gab trotzdem auch Sachen, also die ganze Schwerelosigkeitsgeschichte, die ganze Raumstation, das ist in Deutschland, zumindest unserer Kenntnis nach, noch nie in dem Umfang gemacht worden. Mhm. Also klar, in Hollywood, klar, Apollo 13 und so, ne? Aber bei uns eben noch nicht. Und es ist dann auch trotzdem bei uns so, dass wir jetzt auch nicht so viel Geld wie in Hollywood haben. Also wir können jetzt auch nicht einfach sagen, ja, macht mal alles, so, sondern das wird dann schon sehr genau geguckt so. Und da wird dann auch über jeden Meter, die Station länger oder kürzer sein soll, wird da auch ganz lange diskutiert, weil das dann ja 3.000 Euro mehr kostet, da jetzt noch die Spanplatten anzusägen und so. Das heißt, also es gibt irgendwie so Sachen, die man, die sind so mehr oder weniger Standard. Da muss man dann eher gucken, dass man da nichts vergisst, was einem wichtig ist, weil man da vielleicht gar nicht so dran denkt. Und dann gibt's eben die Sachen, die waren für mich in dem Fall neu, aber die haben andere Leute schon gemacht. Da muss man sich dann versuchen, auf deren Rat zu verlassen und mit denen zu besprechen, was genau man will. Und dann konnten die dann antizipieren, was das dann genau für die Planung bedeutet. Und dann gab's aber auch eine ganze Menge an Sachen, die für uns irgendwie alle neu waren. Und das sind dann sozusagen wie so einzelne Nüsse, die man alle einzeln knacken muss. So. Und knacken heißt halt in dem Fall, sich genau überlegen, was man machen will. Welche Shots genau will man dann drehen? Was wird dafür nötig sein? Und dann die Sachen zum Teil auch testen. So. Mhm. Also diese Schwerelosigkeitssachen sind halt sehr viel auch getestet worden. Wie man das jetzt genau macht mit diesen Aufhängungen, wie man diese Seile bedienen kann, wie lang das dauert, was ist das für ein, das sind ja 1000 Fragen, die sich daran knüpfen. Und das hat man dann Stück für Stück ertestet, wieder sich Erfahrungen eingeholt, daraus wieder Schlüsse gezogen für die eigene Planung, dann wieder neu getestet und so ging das so Stück für Stück weiter, bis man irgendwann so einen Plan zusammen hatte, wo man dachte, okay, so ungefähr müsste das funktionieren. Aber alles wirklich zusammen kommt dann wirklich erst zum Dreh. So in unserem Fall. Also wir haben uns auch zum Beispiel immer gewünscht, wir wollen für diese Schwerelosigkeitssachen, hatten wir auch vorgesehen, ne, wir machen so einen richtigen Testtag, wo dann alles fertig ist und wir mit allen Leuten das wirklich machen können. Turns out war natürlich nicht alles fertig zu dem Tag, sondern man musste dann trotzdem 1000 Sachen dann doch irgendwie annehmen, ob die jetzt irgendwie so oder so funktionieren.
Mhm. Aber die Schauspieler mussten es schon trainieren, da in diesen Seilen zu hängen, oder?
Ja, also bei diesen die Schwerelosigkeitssachen funktionieren grundsätzlich so. Ich habe mir halt vorher ganz viel angeschaut zu Schwerelosigkeitssachen aus Hollywood-Filmen.
Ja, habe ich gesehen.
Ja, hast du gesehen und habe dann immer versucht rauszufinden, wie haben die das in dem Moment gemacht und warum funktioniert das jetzt und wann funktioniert es vielleicht auch nicht? Und dann ist so die wesentliche Erkenntnis, die ich eigentlich so daraus gewonnen habe, ist, okay, du musst eigentlich wie so ein Zauberer immer wieder die Tricks variieren. Also du kannst eigentlich nicht die ganze Zeit immer denselben Trick machen, weil dann gewöhnt sich das Auge irgendwann da dran und dann fällt der Trick möglicherweise auseinander. So. Also musst du eigentlich immer zu Ablenkungen sorgen, dass eigentlich in dem Moment, wo man als Zuschauer so denkt, okay, jetzt habe ich verstanden, wie sie es gemacht haben, musst du es dann irgendwie wieder variieren und eigentlich dann wieder anders machen.
Aber es hilft doch auch, dass dazwischen dann Szenen auf der Erde kommen, oder? Und dann kann man
ja
wieder die
genau
gleichen Tricks.
Auch, aber man will ja auch visuell vielseitig bleiben und jeder Trick hat halt immer auch Einschränkungen. Ne? Mhm. Also du kannst mit jedem Trick nur bestimmte Sachen erreichen und manche Sachen eben nicht. Und deswegen gibt's eben wie so einen Besteckkasten an verschiedenen Tricks, die man halt anwenden kann. Der wesentliche ist halt, dass die an so Seilen hängen. Und die Seile sind die laufen quasi zu so Schienen über einem Set und diese Schienen oben sind computergesteuert, können die verfahren werden nach entlang der, also das ist ja auch unser Vorteil gewesen, dass quasi die Raumstation ja nur eine Röhre ist quasi und die können dann nach links und nach rechts verfahren werden, oben die Seile, und sie können hoch und runter gelassen werden, computergesteuert. Das muss vorher einprogrammiert werden in der Probe und die Schauspieler müssen dann sozusagen im richtigen Moment Impulse an die Wand geben, also sich zum Beispiel so wie so tun, als würden sie sich abstoßen und dann fängt der computergesteuerte Pfad oben an und dann werden sie von dem Seil rübergezogen und an der anderen Stelle tun sie wieder so, als würden sie bremsen, aber eigentlich bremst sie der Seilzug oben. Das muss dann miteinander so koordiniert werden. Das ist so der die Haupttechnik, die angewendet wurde. Aber das geht auch nur bis zu einem bestimmten Grad, weil also dadurch, dass die an den Seilen dann hängen, die Seile werden übrigens im Nachhinein dann rausgepaintet, ne? Also VFX-mäßig weggemalt. Das geht aber nicht für alles, weil dadurch, wie diese Seile an dem Körper dranhängen, kann man manche Bewegungen damit halt dann nicht machen. Deswegen gab es auch noch weitere Techniken, die man anwenden konnte. Zum Beispiel konnte die Schauspielerin oder Schauspieler mit der Kamera zusammen auf dem Kamerakran montiert werden. Also quasi Kamera hing auf dem Kamerakran, aber da war dann noch wie noch so eine Erweiterung, so ein Brett davor, wo dann Schauspieler davor hing. Und unten war der halt irgendwie so mit so einem Spanngurt halt festgemacht im Brett, das durfte man halt dann nicht sehen. Aber wenn man die Kamera so eingerichtet hat, dass man nur den oberen Teil des Körpers gesehen hat, konnte jetzt der Kamerakran sozusagen die Kamera und den Schauspieler zusammen durch das Set durchziehen. Und das haben wir halt auch oft angewendet für so Szenen, wenn jemand so explorierend durch die Station durchfliegt und die Kamera quasi wie so vor der Person her schwebt, ist eigentlich die Schauspielerin oder Schauspieler mit der Kamerakran zusammen verbunden in dem Moment gewesen.
Ja, ja, gut. Also ich sehe eine deutliche Verbesserung zu deinem Frühwerk Raumschiff Amistar. Das sah doch ein bisschen echter jetzt aus.
Das war auch schon ganz gut, fand ich eigentlich.
Den Bürostuhl, der war auch nicht schlecht. Okay.
Nee, aber Bürostuhl haben wir auch gehabt, aber tatsächlich.
Das war ja wirklich auf richtig gutem Niveau und das habe ich auch in den Kritiken gelesen, dass es ja wirklich auch anerkannt wurde. Ja, es gab ja im Drehbuch sehr viele, sehr interessante Orte, aber vielleicht können wir ja uns fokussieren vielleicht auf die Sache nochmal mit dem Flugzeug und nachher vielleicht auch nochmal auf die Wüste, was das bedeutet hat.
Ja, ja, das Flugzeug war ja im Drehbuch quasi die Forderung, dass das wie so eine Explosion im Flugzeug geben sollte und dann das Flugzeug wie so im Taumelflug Richtung Erde taumelte. Und ja, das ist natürlich irgendwie schwierig zu drehen, klar, aufwendig und schwierig, aber haben wir dann uns dafür entschieden, also wir haben verschiedene Optionen uns angeschaut, man kann Flugzeuge auch in verschiedener Art und Weise drehen, so, ne? In Hollywood bauen die meistens im Studio einfach, dann, weil sie dann die beste Zugang dazu haben. Und dann bauen sie die oft auch auf so einem Gimbal-System. Das ist halt quasi wie so eine Art so Rüttelplatte oder je nachdem hydraulisch bewegbar, dass sie halt wirklich das Ding dann auch bewegen können. Das wird einfach komplett gebaut so. Und dann kann man damit alles machen. Dann kannst du auch Teile raussprengen, wenn du willst, oder die Decke rausnehmen, wenn du da irgendwie für Stunt-Leute Seile ziehen müsstest oder so. Das machen die dann einfach so, weil Geld spielt bei denen nicht so eine große Rolle. Bei uns spielt es eine große Rolle, deswegen geht das irgendwie nicht. Die zwei wesentlichen Varianten, die wir zur Verfügung hatten, wo wir uns entscheiden mussten, war einmal im Ausbildungszentrum, ich glaube von Lufthansa oder so. Die haben halt quasi, um ihr Kabinenpersonal auszubilden, haben die so Flugzeugmodelle sozusagen. Also die sehen innen auch aus wie eine echte Flugzeugkabine. Aber es sind kein Flugzeug, sondern sind halt in so einer Halle aufgebaut. Und da kann man auch drehen so. Aber das sieht nicht hundertprozentig echt aus, weil es dann doch irgendwie so ein Modell ist. Und durch die Fensterscheiben sieht man irgendwie auch nicht so. Und es ist auch nicht so lang. Es ist dann irgendwie nur so 10 oder 20 Reihen. Und man kann da nicht so richtig tief reingucken. Hat uns nicht so, also für bestimmte Anwendungen ist es irgendwie auch gut. Aber für uns hat es nicht so richtig getaugt. Und wir haben uns dann entschieden für ein Flugzeug hier in Leipzig tatsächlich, also hier Heimat.
Juhu. Super, Leipzig.
Die haben nämlich am Flughafen schon vor ein paar Jahren mal so eine, ich glaube, dass, also die Geschichte ist, glaubt, dass da mal so ein Flugzeug stehen geblieben ist und nicht mehr richtig abgeholt wurde. Irgendwie, ich weiß nicht, ob die Fluggesellschaft dann pleite war oder jedenfalls stand das da rum. Und ich glaube, die haben das dann irgendwie für 1 Euro bekommen, dieses Flugzeug. Es war aber so ein super altes Flugzeug. Und dann haben die das halt umgebaut für Filmanwendungen tatsächlich. Also umbauen muss man das halt irgendwie auch, weil da eigentlich kein Strom richtig drin ist und so. Und man das ja irgendwie auch, also ein normales Flugzeug hat nur Strom, wenn die Turbinen laufen außen so, ne? Und das haben die halt irgendwie so umgebaut, dass es halt dann für Filmanwendungen gut funktioniert. Und das vermieten die für Filme. Und das schleppen die dann halt auch raus, irgendwo da auf ihre Rollfelder. Wenn die das mit so einem Anhängerwagen da so rausziehen und dann kannst du dann da dran drehen. Kostet aber auch richtig viel Geld so, aber und ist halt auch, der Nachteil davon ist, es ist ein relativ altes Flugzeug. Also du musst innen auch ein paar Sachen austauschen und so und das Cockpit ist auch relativ alt. Aber für uns hat es eigentlich, da haben wir es super gut gefunden, weil wir auch sowieso in Leipzig im Flughafen drehen wollten und sich das dann irgendwie ergänzt hat.
Aber drehen und da viele, weil ich sehe in deutschen Filmen eigentlich auch nie Flugzeuge.
Ja, ich glaube, die hätten gerne noch mehr Kunden, die das mieten. Also weiß auch nicht genau, ob sich das jetzt am Ende des Tages für die lohnt, aber für uns war es super.
Das hat ja nur 1 Euro gekostet.
Dann geht's, genau. Dann geht's, ja. Achso, genau. Und wie macht man das, dass das Flugzeug so aussieht, als würde es abstürzen? Na, im Wesentlichen mit dem alten Raumschiff Enterprise-Trick. Aber hat Jan Prahl dann auch, der Kameramann, gesagt, ja, da fackeln wir einfach an der Kamera.
Ja, das kann ja jeder machen.
Das hat funktioniert. Die haben halt dann von außen so Licht gegen die Scheiben gemacht, als würde es draußen brennen. Und die ganzen Komparsen, das war dann vor allem so mein Job, die habe ich so mega gefallen, super emotional auch der Teil mit so Musikperformances und so habe ich die so voll gut eingestimmt, dass die auch sich so wirklich gefühlt haben, als wären sie kurz vor ihrem Exitus und haben dann da so mussten dann da halt irgendwie so die Komparsen haben halt so getan, also wird alles rütteln so, haben so gewackelt und die Kamera hat auch so gewackelt und dann hat das tatsächlich irgendwie so ausgesehen, als würde es abstürzen.
Also
ja,
Komparsen werden nicht so psychologisch betreut und so, oder?
Die werden so voll reingeschmissen und dann einfach nach Hause gehen gelassen. Die 60 Euro die so bekommen.
Wir melden uns angeblich, wenn Premiere ist und melden sich nie.
Genau, ja, richtig. Ihr kriegt eine DVD, wenn es fertig ist.
Ja.
Ja, und die Szenen im Cockpit sind dann nochmal später in München im Studio gedreht worden. Und da kam so jemand, der das tatsächlich, ich weiß gar nicht, macht er das eher so für Events hauptsächlich? Ich glaube schon. Also es ist so jemand, der hat so Cockpits.
Cockpit-Sammlung.
Ja, hat er wirklich. Und die baut er dann so auf und ich glaube, da können dann so Firmenleute dann irgendwie so mal so tun, als würden sie so einen echten Cockpit rumfliegen.
Ja, kann
ich
mir
so
schon wieder so Firmenchefs vorstellen. Die dann, voll der geile Pilot.
Ja, die dann auch so ihm erklären, wie man das eigentlich fliegt und so. Ja, klar, kein Problem und so. Da drückt man einfach die Knöpfe hin und so. Naja, jedenfalls ist halt das Besondere an diesem System, dass er halt alles, diese ganzen Knöpfe und Bildschirme und Steuerknüppel und so, die funktionieren und sind halt mit einem Computer verbunden, wo eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, Microsoft Flight Simulator 98 oder irgendwas drauf läuft, sodass quasi er hat dann auch so einen Steuerknüppel, der sitzt da unten drunter in so einem kleinen, auf so einer Holzkiste und der steuert dann das Flugzeug, also den Simulator und dadurch werden dann alle Anzeigen im Flugzeugcockpit selber stimmen halt dann sozusagen, ja, also das ist halt quasi die Simulation dessen, was er da unten gerade so fliegt. Also dem musst du dann so erklären, was halt gerade die Szene ist und er stellt dann auch so ein, fährt mit hier über Kuala Lumpur oder was, damit das da auf den Bildschirm dann auch so stimmt. PS, man sieht natürlich am Ende nichts davon, weil Jan Prahl gewackelt hat, wie verrückt an der Kamera. Aber wenn man genau hinschaut, sollte das eigentlich schon
Bild,
das sollte dann eigentlich schon auch alles stimmen. Ja, und das ist dann dort nochmal gedreht worden. Und das war zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich auch super Sorge hatte vorher. Ah, da so ein gebautes Plastikcockpit und dann wackeln wir an der Kamera. Oh, weiß nicht und so. Aber es ist super gut geworden. Also ich finde, es ist total gut geworden. Und auch da, glaube ich, am Ende, der wesentliche Punkt ist dann ganz bedingt nur, also das Set muss dann schon stimmen und so, ne? Das darf jetzt nicht doof sein, aber eigentlich die Menschen da drin verkaufen das. Also die Piloten haben es so toll gespielt. Es war ein echter Pilot und ein Schauspieler, die beiden zusammen. Und unsere Schauspieler, die halt im Film halt mitspielen. Und die transportieren eigentlich den Absturz, nicht das Flugzeug selber. Also wenn die das gut machen und überzeugend machen, dann glaubt man es auch.
Das Gibt so. Da ja auch keinen Shot von außen oder so.
Aber nee, da gibt es nichts von außen. Aber das
ist irgendwie besser, finde ich auch, dass es nur im Inneren oder eher so klaustrophobischer ist, weil es ist ja auch so oft, finde ich, auch bei Hollywood-Filmen, wenn ein Flugzeug abstürzt und es von außen sieht, es immer voll oft unecht aus. Weiß nicht, woran das liegt, aber...
Ja, wahrscheinlich, weil es auch oft unecht ist.
Oder weil man halt weiß, dass es einfach nicht echt ist und das dann auch in dem Moment also, so krass ist.
Für mich die Flugzeugabsturzszene, die für mich einfach die Szene ist, an die ich immer ran will, ist die von Castaway mit Tom Hanks. Und die ist auch nur innen, das ist komplett aus seiner Perspektive erzählt. Und da habe ich mir auch wieder ganz viel von angeguckt, wie die das gemacht haben und so. Die haben natürlich noch ganz andere Mittel, ne? Und das ist auch wirklich... Trennen einem dann schon die Augen, wenn du dann denkst, oh krass, okay, und das kommt dann auch noch, bei denen kommt ja noch Wasser rein und so, ne? Die können das noch fluten, dann ihr Set da, keine Ahnung.
Ja, cool.
Aber so die Erzählhaltung dahinter, dass man eigentlich bei ihm ist und sein Spiel erzählt uns das und man sieht diese ganze Situation dann eher aus seiner Perspektive, es gibt kein Außen, kein Nichts, so, das hat mir super gut gefallen dran und dann gab es doch gar kein Bedürfnis, das jetzt noch von außen zu zeigen. Mhm. Das sind auch übrigens Sachen, vor denen ich immer warnen würde auch. Also man kann heute mit Computertricks super viel machen, ne? Aber die Sachen, wo man halt wirklich hinguckt, also die, wo du wirklich mit dem Bildzentrum, mit dem Auge so richtig drauf ruhst, also das muss halt einfach dann wirklich auch so richtig, richtig amtlich gemacht sein. Ansonsten sieht man das halt dann doch. Und so eine Szene von außen zu zeigen, wie so ein Flugzeugabsturz, das weiß man schon vorher, das ist irgendwie wie so eine Sollbruchstelle, was irgendwie wahrscheinlich nicht so toll werden wird, einfach auch. Ja.
Okay, kommen wir mal noch zu Marokko. Da seid ihr ja dann auch hingeflogen. Grundsätzlich bin ich ja jetzt nicht so ein Fan davon, weil ich finde es auch echt eine Umweltverschmutzung. Aber... Wie kann man sich das dann vorstellen? Wie fliegt man denn mit den ganzen Sachen dahin? Oder hat man dann die Sachen von vor Ort? Oder was nimmt man da mit?
Also das Absurdeste an dem ganzen Beruf als Regisseur und auch als Regisseurin ist, dass man davon alles nichts mitbekommt. Und man kriegt die ganze Zeit mit, dass Leute um einen drumherum, also man hat damit nichts zu tun. Man kriegt das schon mit, aber man muss nichts tun dafür.
Ah ja, also, ich stelle mir das so vor wie bei der Hochzeit. Irgendwie war doch an dem Morgen so, wurde überall so komisch so rumgewerkelt und so. Und man dachte so, oh Gott, und da sind noch Liedzettel und da muss noch irgendwie der Strohballen hin.
Ja, den habe ich ja getragen, den Strohballen.
Dann war ich ja irgendwie so da beim Schminken, so zwei Stunden und Sekt trinken und so. Und dann kam ich so zurück und dann war irgendwie auf einmal alles so da. Weil die anderen haben weitergelebt in der Zeit.
Genau, weil das die Leute leben.
Und so stelle ich mir auch so ein bisschen vor, wenn du so morgens da am Drehtag da so hinschlappst und so, oh okay, hier ist die Szene, schon aufgebaut, cool.
Ja, fast so, genau, fast so. Nee, also du musst natürlich schon alles durchdenken und sozusagen die Sachen, die du brauchst für die Szene, die musst du auch vorher kommuniziert und angesagt haben und auch nachgeprüft haben, dass das auch passieren wird. Weil niemand kann ja in deinen Kopf reinschauen und wenn du dir jetzt vorgenommen hast, was weiß ich, dass da halt im Hintergrund noch Wind sein soll, dann ist da halt keine Windmaschine, wenn du die nicht auch bestellt hast, sozusagen.
Es gab auch schon Studentendrehs, wo dann nix da war, als man dann kam.
Ja.
Und doch nicht.
Ja. Aber so grundsätzlich von dem ganzen Logistischen, das geht total an einem vorbei. Damit hat man noch nichts zu tun, zum Glück, weil ich da auch ganz schlecht drin wäre. Aber ich habe zum Beispiel die ganze Zeit mitbekommen, es war ein Riesenthema, Carnets. Alle Abteilungen mussten halt so Carnets ausfüllen. Das sind halt so, ich weiß bis heute nicht genau, aber irgendwie so Zolldokumente, wo die halt, und das ist scheinbar super streng in Marokko, die mussten so quasi jede Schraube, die mitnehmen, mussten die da eintragen. Und da musste man auch so voll viele Sachen eintragen. So, wann gekauft, Wert, Nummer, also von irgendwelchen Teilen, weiß ein Lippenstift oder so, wo man, was für eine Nummer, keine Ahnung, was der gekostet, wann habe ich den gekauft, was weiß ich so. Und die haben so Listen, seitenweise mussten dieses Zeug da abgeben, damit das dann irgendwie beim Zoll eingereicht wird, damit das da durch kann. Und dann sind so Lastwagen, ist so ein fetter Lastwagen gepackt worden in unserem Zeug und der ist dann scheinbar da so runtergefahren und diesen Lastwagenfahrer haben wir dann auch unten getroffen irgendwann. Ich habe am Anfang gar nicht geschnallt, dass er das ist. Da war auch so ein Deutscher im Hotel, der dann auch immer da dann so rumhing und dann immer so. Ach so, er war der Lastwagenfahrer. Also, und der hat dann auch so erzählt, dass es total crazy ist, da mit dem Lastwagen hinzufahren, weil du da irgendwie, weiß nicht, der stand dann irgendwie so 4 Tage oder so an der Grenze und da steht alles voller Lastwagen und die pennen dann einfach im Führerhaus so und warten einfach, bis sie irgendwann durch können, weil da vorne dann irgendwie die Kontrolle zu lange dauert und so, das ist eine Riesenschlange und alle.
Ja, aber mit einem normalen Auto kann man einfach durchfahren, oder? Ach ja, so, das stimmt, das ist ja eine extra Schlange.
Ja, das ist für Lastwagen dann nochmal, weil die Ladung dann kontrolliert werden muss, ist nochmal alles komplizierter und
ich
so.
Ich hab schon gedacht, weil sonst wäre das ja in der Serie voll unrealistisch, wenn die da mit dem Auto hinfahren.
Nee, das ist super, super, einfach im Auto dahin zu fahren.
Das macht jeder.
Ja, ja und ja, dann, aber das, also das ganze Marokko-Teil war trotzdem super crazy für mich, weil vor Ort gibt es eine sogenannte Service-Produktion. Das ist irgendwie eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, für andere Firmen, die da drehen wollen, zu organisieren, dass vor Ort alles klappt. Und die drehen halt eigentlich mit irgendwelchen Hollywood-Leuten die ganze Zeit. Also viele von denen, mit denen wir dort gearbeitet haben, kamen gerade von dem Indiana Jones-Dreh zum Beispiel. Hm. Und das ist halt einfach nochmal so ein komplett andere Skalierung, als wir die hier bei uns kennen. Also da waren ungelogen, ich weiß nicht, 300-400 Leute am Set, so, die dafür gearbeitet haben, die.
Aber weil da also, mehr Leute dann für den gleichen Job dabei sind oder
ja, das so skaliert dann irgendwann so ganz hoch. Also
aber machen die da auch eigene Projekte aus Marokko oder sind die dann wirklich Service-Crew heißt, die machen nur aus dem Ausland?
Ja, es gibt auch eine eigene lokale Filmwelt dort. Wir haben schon ein hohes Professionalitätslevel in der Branche dort und können dann darauf in gewisser Weise auch so zurückgreifen. Aber ja, die machen hauptsächlich ausländische Sachen, die dann halt dort wegen der Wüste halt irgendwie hinkommen oder wegen was sie halt auch immer dort drin drehen wollen. Und in der Wüste drehen war halt auch, es war abenteuerlich, sage ich mal so, ne, weil es war ja, wir haben gedreht im Januar dort. Also Richtung Sommer kann man mittlerweile scheinbar auch gar nicht mehr wirklich dort drehen, weil auch durch den Klimawandel ist es dort so heiß geworden mittlerweile im Sommer, dass es auch so Westler gar nicht mehr richtig aushalten. Deswegen drehen auch viele dann eher in den Off-Season-Monaten. Aber es war tagsüber, war es wirklich so richtig warm, T-Shirt-Wetter, Sonnenbrille und so. Und nachts ist es aber so richtig eiskalt geworden. Und wir hatten auch an 2 Nächten so wirklich Sturm. Da muss ich schon sagen, das war von den Drehbedingungen so mit das Schwierigste, was ich so bisher so hatte. Allein vom Körperlichen, das so auszuhalten, diesen krassen Wind und die krasse Kälte.
Vor allem, wenn es so wechselt, ist es ja irgendwie nochmal wahrscheinlich krasser.
Ja, und es geht dann auch wirklich rasend schnell, ne? Also die Sonne ist noch da, dann ist noch alles fein und so, und dann irgendeine Viertelstunde später ziehst du dir eine Jacke nach der anderen über und versuchst irgendwie klarzukommen. Aber es war natürlich schon dann in der Wüste war schon toll auch. Aber man muss sich das so vorstellen, dass man halt wirklich quasi, das ist ganz der Rand der Wüste. Also man kann gar nicht so richtig in der Wüste drehen, weil da kommt man gar nicht logistisch hin so. Sondern man fährt das von außen an und dann geht man so 1-2 Dünen quasi rein und dahinter stehen dann die ganze Basis und die Fahrzeuge und so. Und man guckt dann quasi mit der Kamera halt Richtung offene Wüste eher. Und verkauft das sozusagen als Deep Desert, aber eigentlich ist man ganz am Rand. Man darf auch gar nicht weiter rein mittlerweile wegen Genehmigungen und so. Und die sind auch super streng mit den Genehmigungen. Also zum Beispiel hatten wir ja eine Schusswaffe auch am Set, die ja auch abgefeuert wird. Also da gibt es dann auch diese Platzpatronen. Und da sind die ganze Zeit, ist da ein Militärlaster mit irgendwie 5 Soldaten, dort gewesen, die ganze Drehzeit, die auf diese Waffe und auf die Platzpatronen aufgepasst haben. Und die hatten hinten an dem, der Laster hatte hinten so eine Treppe, die man so runterklappen konnte und da wurde so eine kleine Theke dann aufgebaut und da musste dann der Waffenmeister, den wir dann auch noch hatten, musste dann immer die Waffe dort abgeben und die Patronen, es wurde einzeln abgezählt von diesen Soldaten und wurde dann wieder in Empfang genommen. Also die sind da super streng, wenn es um sowas geht.
Ja, was ja auch gut ist aus bekannten Gründen.
Ja, genau. Ja.
Was man sehr positiv ja auch aufgefasst hat, ist so die Arbeit von Yuna Bennett, dem Kind. Wie war das denn so, mit ihr zu arbeiten und auch insgesamt mit so vielen Schauspielern, die ja auch, keine Ahnung, Katharina Thalbach und so Leute, die halt auch so voll die alten Hasen sind?
Zu Una Bennett kann man auf jeden Fall sagen, dass die uns im Casting schon auch als aufgefallen ist, dass die einfach im Grunde genommen schauspielerische Leistung und auch eine schauspielerische Ansprache wie eine Erwachsene eigentlich braucht. Und das war schon sehr ungewöhnlich, weil Kinder normalerweise auch für mich als Regisseur anders zu handeln sind und von denen die Szenen zu bekommen, die man von denen braucht, muss man schon auch normalerweise ein bisschen anders vorgehen. Aber Juna ist im Grunde genommen, kannst du mit der reden wie mit einer erwachsenen Schauspielerin. So, ich habe sie versucht, das intuitiv machen zu lassen, so diese Sachen. Und das hat eigentlich auch fast immer schon total weit geführt. Man musste das dann nur noch so ein bisschen korrigieren. Das ist schon außergewöhnlich, auch weil dieser Dreh so lang gewesen ist und sie wirklich an fast jedem Tag da war und auch ganz oft ja auch ganz schwierige Sachen zu drehen hatte und oft auch dann auch die Gebärdensprache, die sie von einer Coachin beigebracht bekommen hat und die dann auch noch machen musste. Und trotzdem hat die eigentlich nie, was man bei Kindern ansonsten oft hat, dass die dann ab einer bestimmten Zeit die Lust verlieren oder dann keine Motivation mehr haben. Und die sind dann, eine Stunde sind die dann super dabei, aber dann wird's total anstrengend, weil die dann die Konzentration verlieren. Das war bei ihr irgendwie gar nicht, sondern die ist da schon sehr.
Ja, oder vielleicht auch, wenn man mehrere Monate dreht. Ja, genau. Darüber haben wir auch immer nachgedacht, dass ein Kind vielleicht erst Lust hat, aber nach ein paar Wochen dann vielleicht irgendwann keinen Bock
hat. Das hat uns auch unser Kindercaster gesagt, dass das eigentlich die größte Gefahr ist bei so einem langen Dreh, dass die Kinder am Anfang gut sind, aber dann haben die irgendwann keine Lust mehr und dann werden die krank. So hat er uns gesagt. Und das stimmt auch, weil die dann. Der Körper reagiert dann darauf, damit, dass man keine Lust mehr hat, dass er sich halt selbst aus dem Spiel nimmt. Und das war bei ihr halt gar nicht. Du musst halt einfach bei einem Kind, musst halt sehr streng diese Drehzeiten einhalten. Die dürfen halt pro Tag, glaube ich, nur 3 Stunden drehen und 5 Stunden vor Ort sein. Und das bringt natürlich super viele Probleme mit sich, weil das halt einfach heißt, sobald die da ist, muss alles funktionieren.
Eine Einstellung auf sie und
ja, genau, du darfst dann auf nichts mehr warten und du musst alles versuchen, mit ihr den Kasten zu bekommen und dann schickst du sie nach Hause und dann drehst du den Rest. Auch mit Doubles zum Teil. Dann, also wir hatten auch noch andere Kinder dabei, die dann nochmal, wenn Juna dann weg war, die man dann eingesetzt hat, um die dann zum Beispiel von hinten zu sehen.
Oje, und was ist mit den Kindern jetzt? Die stehen irgendwo im Abspann, oder?
Die stehen auch im Abspann, ja. Die, ja.
Aber wie findet man denn ein Kind, was von hinten Double sein will?
Also grundsätzlich haben die Kinder eher, also haben schon Lust, einfach so dabei zu sein und finden das so aufregend und so. Und man muss denen das natürlich von vornherein so erklären, was ihre Aufgabe ist. Und ja, das hat dieses Kind dann auch gemacht, so. Ich kann mir schon vorstellen, es hätte schon auch vielleicht gerne von vorne.
Ja, eben. Ich stelle mir das schon krass vor, weil unsere Tochter war jetzt ja auch, die sollte ja nur mal als Anspielpartnerin mit und es war auch so klar, es geht nicht darum, dass du die Rolle hast und irgendwie war sie doch da trotzdem voll vom Kopf gestoßen, als sie erfahren hat. Es ist, wie gesagt, ist nicht so.
Ja.
Aber ja, vielleicht entdecken sie sich ja dann trotzdem. Aber
es, und das ist manchmal auch, es ist manchmal auch bitter, ne? Das Kind, dieses Doppelkind ist dann, das kommt dann auch mal mit, kam immer mit seiner Mutter oder seinem Vater. Und dann an manchen Tagen kam es gar nicht zum Einsatz. Sondern weil man hat das dann manchmal auch disponiert, weil man nicht genau wusste, schaffen wir alles, vielleicht brauchen wir das Double noch. Aber vielleicht hatte man dann doch alles schon geschafft mit Juna auch. Und dann kam es gar nicht zum Einsatz. Oder man hat gemerkt, es bringt uns jetzt eigentlich gar nichts, weil wir. Oder die Zeit war auch schon überschritten für das Kind auch. Das gab's auch, ne? Weil das Kind hat ja genau dieselben Einschränkungen. Das hat man dann vielleicht ein bisschen später disponiert, aber die Zeit war dann trotzdem auch um. Und dann ist das manchmal auch wieder unverrichtete Dinge, muss auch wieder nach Hause und so.
Ja, ich hoffe, dieser Job ist wenigstens gut bezahlt.
Ja, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, die kriegen
auch Geld dafür. Irgendeinen Grund wird's schon geben.
Ja. Und dann hattest du ja noch gefragt, mit so vielen verschiedenen Schauspielern zu arbeiten.
Und zum Beispiel auch vielleicht noch, weil es gab ja 2 Regisseure, wie macht man das dann auch, dass die Figuren auch stringent sind und so?
Also zu der ersten Frage, mit diesen vielen verschiedenen Schauspielern und Schauspielerinnen zu arbeiten, hat mir ganz viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also man hatte ja dann in gewisser Weise vorher schon alle ausgewählt. Also man hat wir hatten eine Casterin, die einem die Leute dann vorschlägt für die verschiedenen Rollen, weil du kannst dann irgendwann, es sind dann ja so viele kleine Rollen auch, kannst du dann auch nicht selber dann alle aussuchen, sondern die schlagen dann immer ein, zwei vor und dann entscheidest du dich für einen von denen. Und wenn das dann klappt, dann kommen die, wenn das nicht klappt, dann halt der andere, so nach dem Motto. Aber vor Ort, man lernt sich dann irgendwie wirklich komplett neu kennen da irgendwie, ne? Und du musst dann auch erstmal gucken, okay, jetzt gleich kommen drei, musst erstmal die Namen nochmal angucken und so, damit die überhaupt noch richtig ansprichst und so. Aber wir hatten wirklich richtig Glück dabei, weil die Produktion hat uns auch ermöglicht, viele von den Figuren, die vielleicht einen kleinen Halbsatz haben oder manchmal auch gar keinen, durften wir trotzdem mit Schauspielern und Schauspielerinnen besetzen.
Ja, und das macht ja so einen Riesenunterschied. Das haben wir auch schon oft so überlegt, warum halt auch gerade bei Studentenfilmen das dann manchmal so, wenn sowas Provisorisches gibt und so. Und ich glaube, das hängt halt schon total an solchen Details.
Ja.
Dass halt man da dann doch so, hast doch nur einen Satz, ja komm, dann machst du es einer von uns.
Ja,
oder komm
ab. Ja.
Und dann fliegst du halt voll raus irgendwie, wenn es dann.
Und das haben wir hier halt nicht gehabt, sondern wir haben halt wirklich eigentlich immer ausgebildete oder vorher ausgewählte Schauspieler und Schauspielerinnen dafür gehabt. Und oft auch, die dann auch die Komparsen ein bisschen anführen konnten. Also ein Schauspieler, Schauspielerin und der Rest Komparsen. Und die eine Person war dann die echte Schauspielerin, war dann vorne im Vordergrund und hat die anderen noch angeführt, hat die auch ein bisschen angeleitet, hat denen auch Energie gegeben und so. Und das hat meines Erachtens nach ganz, ganz stark dazu geführt, dass insgesamt einfach so diese ganze Background-Action, finde ich, schon sehr gut geworden ist. Einfach so, was so drumherum passiert an Leuten. Man lernt sich dann kurz kennen, hallo, ja, wir drehen das und das, dann erklärt man denen die Szene und dann geht's plötzlich schon los und man ist dann auch immer wieder so verblüfft von dieser neuen Energie, die so eine Person dann irgendwie auch so reinbringt. Und dann ist es aber nach zwei Stunden schon wieder zu Ende und die sagen tschüss und so. Man denkt so, ja, irgendwie hätte man eigentlich auch Lust, mit der Person
die
weiterzuarbeiten.
Weiter.
Und so. Aber ja, so ist es dann. Dann trennt sich der Weg dann da wieder. Ja. Genau, wir hatten ja, die hat es ja noch gefragt nach der zweiten Regieperson. Es war der Philipp Leinemann, der dann die beiden mittleren Folgen übernommen hat, Folge 2 und 3. Und es war wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit mit ihm. Kann da nur positiv von berichten, weil wir uns die Arbeit dann auch gut aufteilen konnten. Und er hat mich dann trotzdem, ich hatte ja die sogenannte Lead-Regie, also viele Sachen, die dann über die Folgen hinweg gingen, hat er dann schon so mich entscheiden lassen oder zumindest gefragt, wie ich das so sehe. Aber gerade die Rollen haben wir uns so nach Schwerpunkten aufgeteilt. Also Figuren, die bei ihm Schwerpunkt hatten, hat dann er angeführt und die sind dann sozusagen zu mir rübergekommen in der Rolle, die halt gemeinsam erarbeitet hatten und andersrum halt auch. Ne? Also
ja.
Katharina Thalbach zum Beispiel,
stimmt, die ist
hauptsächlich
ja vor allem
bei ihm.
In der 3.
Ja, ja, und bei mir hatte die nur ein, zwei kleine Szenen am Anfang am Flughafen und das war dann sozusagen die Rolle, die sie mit Philipp dann eben schon erarbeitet hatte, hat sie dann dort dann weitergeführt so.
Stimmt, ja.
Und ja, und wir hatten halt so ein System, es gibt ja verschiedene Systeme, wie du es machen kannst. Du kannst dann auch den ganzen Dreh in Blöcke teilen, also dass du dann erstmal komplett Folge 1 drehst mit der einen Regie, dann Folge 2 mit der anderen, dann, was weiß ich, Folge 4 dann wieder mit dem anderen. Aber wir haben, bei uns war es halt nach Orten sortiert. Also man hat halt quasi erstmal alles, damit fing der Dreh auch an, alles in dem Haus von Sven und Paula. Und das heißt, das sind Szenen einfach aus den verschiedensten Folgen.
Mhm.
Und das ist dann versucht worden, soweit es geht, nach Tagen zu sortieren. Also viele Tage hatte ich dann wirklich, wo dann nur ich Regie geführt habe. Und dann Tage, an denen hat nur er dort Regie geführt. Aber es gab auch manchmal Situationen, weil, was weiß ich, eine bestimmte Nebenfigur sonst auf zu viele Tage aufgestückelt wurde. Da hat es dann vielleicht mehr Sinn gemacht, dass wir unsere Tage stückeln. Da habe ich dann einen Vormittag gemacht und dann gab es eine Übergabe und dann hat er den Nachmittag weitergemacht. Weil das Team ist auch dasselbe gewesen. Also wir sind eigentlich die Einzigen gewesen, die gewechselt haben. Und es gab sogar auch Szenen, und das finde ich ist auch eigentlich der beste Beleg dafür, dass die Zusammenarbeit da gut funktioniert hat. Wir haben manchmal auch Szenen ausgetauscht, tatsächlich auch. Also wenn es wirklich sonst so gar keinen richtigen Sinn gemacht hat, jetzt für eine Szene irgendwo hinzufahren, haben wir dann gesagt, okay, Philipp, drehst du die Szene für mich mit, ich drehe dann da die Szene für dich mit. Und er war auch mal nochmal einen Tag krank, da habe ich auch mal nochmal einen ganzen Tag für ihn übernommen. Und was ich meine, was ein gutes ein Beleg dafür ist, dass die Zusammenarbeit gut geklappt hat, als ich jetzt die Folgen nochmal gesehen habe, ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, welche Szenen ich gemacht hatte davon. Ich wusste nicht mehr genau, weil man es irgendwie im Verlauf dann jetzt einfach auch nicht merkt, dass es irgendwie unterschiedlich ist. Ja, was man auf jeden Fall noch sagen kann, ich habe das hier nochmal rausgesucht. Und zwar von unserem ersten Film Ajuda haben wir damals, kann sich noch erinnern, so einen Blog auf der Webseite geschrieben.
Also, ja.
Da haben wir sozusagen die ganze Arbeit immer so begleitet in so kleinen Blog-Einträgen. Aber ich glaube, es ist noch in der Nacht oder so geschrieben oder am nächsten Morgen, nachdem wir den Dreh abgeschlossen haben. Es ist vorbei. Keiner kann sagen, wie, aber irgendwie haben wir die Nummer geschaukelt. Gestern Nacht um 2.13 Uhr, letzter Fusselcheck, das Bildfenster ist sauber, die Hauptdrehzeit von Ajuda ist beendet. Trotz 14 Stunden Tag tanzt die Crew bis in den frühen Morgen und wir haben es geschafft. Aber warum das Ganze? Weshalb die Mühe, die uns seit 18 Monaten fesselt? Weshalb der Stress, der Aufwand, der unser Erspartes der letzten 15 Jahre auffrisst? Die Antwort auf diese Frage verliert man schnell aus dem Blick, wenn man erstmal da sitzt und sich Gedanken über Auflösungen und Zeitpläne machen muss. Am 14. oder 15. Drehtag kommt uns die Idee, Amok auf den Schornstein des Hauses zu setzen und in 20 Metern Höhe Tan Solo singen zu lassen. Und als er da sitzt und dieses tolle Lied singt, da wird mir wieder bewusst, was die Antwort auf die Frage ist. Es geht um die Geschichte, die erzählt werden will. Diese Geschichte von Marilyn und Amok und Emily und dem alten Mann und all den anderen. Die Geschichte, die Nadine irgendwann mal geschrieben hat, um eine gute Note in Deutsch zu bekommen. Eine Geschichte, in der so viel mehr steckt. Eine Geschichte, die einfach erzählt werden wollte. Ja, es ist im Grunde genommen, hat sich das Gefühl für so einen Dreh eigentlich seitdem damals gar nicht so groß verändert. Was halt, glaube ich, anders ist und auch, wenn man das jetzt professionell betreibt, einfacher und noch viel besser geworden ist, ist, dass man selber nicht mehr den kompletten Druck davon trägt. So. Also damals bei Ajuda war es halt einfach, wenn man das vergeigt, dann muss man das selber bezahlen und so. Und wenn irgendwo ein Requisit runterfällt, dann muss man selber Neues kaufen.
Ja.
Und das ist natürlich bei so einer professionellen Produktion dann irgendwann nicht mehr der Fall. Man ist selbst als Regisseur ja auch nur ein Rad in diesem riesigen Getriebe. Und das ist auch gut so. Manche Sachen kann man dann halt auch irgendwann nicht mehr verändern. Die sind dann halt einfach so. Und dann muss man das halt irgendwie versuchen, am Laufen zu halten, das Getriebe.
Ja, und dann ist es rausgekommen. Und ich habe zum Beispiel jetzt nochmal so eine neue Erfahrung mit Kritik gemacht. Weil ich muss sagen, dass ich schon in den letzten ein, zwei Jahren so richtig Angst davor hatte. Weil es auch aus verschiedenen Gründen für mich nicht so klar war, wie sehr sollte ich mir dann die Kritik zu Herzen nehmen oder wie krass wird es dann, weil in so einem großen Projekt kann man ja auch nicht alles entscheiden und wenn dann Sachen kritisiert werden, mit denen man sich unschuldig fühlt oder dann auch wieder Sachen, für die man verantwortlich ist und umgekehrt. Und ich habe halt immer irgendwie die ganze Zeit gedacht, oh Gott, was, wenn das voll der Verriss wird und alles total schlecht ist. Und keine Ahnung, dann habe ich auch gedacht, soll ich es gar nicht lesen lieber und so weiter. Und diesmal habe ich wirklich so nochmal erkannt, dass, und das ist ja, glaube ich, auch das Tolle daran, wenn man sowas macht, es gibt halt nicht nur eine Meinung. Also ich bin mir jetzt wirklich total sicher, dass eigentlich egal, was man macht, wird es halt immer Verrisse geben. Aber je krasser die Verrisse sind, desto größer wird auch ein Lob auf der anderen Seite sein. Gut, vielleicht gibt es auch Sachen, die dann mehr Kritiken haben, die so in der Mitte liegen. Und bei uns polarisiert es immer eher.
War ja eigentlich bei unseren Sachen auch echt immer schon ein bisschen.
War schon
so
öfter so, ja. Was ich dann eher so krass fand, ist, ja, so die normalen Rezensionen, glaube ich, vom Publikum, dass man daran halt auch immer noch mal so die Stimmung in der Gesellschaft auch ablesen kann. Also, dass einfach schon so eine krasse Aggressivität auch vorherrscht, wo man manchmal so denkt, boah, Leute, also wie kann man sich jetzt da so reinsteigern, wenn andere Leute eigentlich versucht haben, was zur Unterhaltung für alle zu machen? ja, dass man irgendwie sich da so angegriffen fühlt.
Also ich glaube auch, wir in Deutschland haben schon auch so das Problem, dass wir mit unseren eigenen Sachen auch so besonders kritisch
ja,
umgehen.
Ja, das war durch meine Flix-Patrol-Recherchen dann auch so offensichtlich, weil zeitgleich ist mit uns eine italienische Serie gestartet, Super Sex. Und die ist eigentlich insgesamt überhaupt nicht so gut angekommen, aber wo die super angekommen ist, war Italien. Und man hat halt immer so voller Neid irgendwie so gesehen, wie die jeden Tag auf Platz 1 war. Obwohl da ja irgendwie The Gentleman und irgendwelche krassen Sachen auch liefen. Und man hat sich einfach so dieses Gefühl so vorgestellt, wenn so alle so hinter einem stehen und so, yeah, das ist unsere Serie aus Italien und sich so voll freuen und so. Das ist irgendwie in Deutschland halt nicht.
Ja, man hat auch viele Kritiken oder so YouTube-Kommentare gesehen unter dem Trailer oder was. Ja, das Deutschland kann ja schon nichts sein und so, ne?
Ja, also es ist eine sehr negative Stimmung über deutschen Sachen. Und ich finde jetzt auch irgendwie überhaupt nicht, dass unsere Serie jetzt die ist, hinter der sich jetzt in Deutschland alle versammeln sollen. Aber man sieht das ja genauso, weil ich habe dann auch irgendwann so gedacht, hä? Und ist es jetzt irgendwie bei Liebeskind, was super der Erfolg war, auch so? Oder bei das Lehrerzimmer, was jetzt einfach unser Oscar-Beitrag ist und so? Und dann siehst du halt das da genauso. Die Leute regen sich die ganze Zeit über alles auf und ja, das ist ja auch das, was man in Deutschland immer vorwirft. Das ja. So, ja.
Aber das ist auch eine tolle Chance, die man natürlich jetzt bei so einer Netflix-Sache hat. Das kommt ja überhaupt in so eine internationale Reichweite. Ich meine, mit unseren Filmen, die wir sonst machen, so einen Fernsehfilm, auch den Kinofilm, man hat ja gar nicht die Reichweite, irgendwie außerhalb von Deutschland rauszusenden. Und so jetzt zu merken, dass in Deutschland wir zwar immer so gescholten werden und immer alle sagen so, Gott, was Deutschland, das kann ja schon nichts sein und so. Und wir im Podcast hier ja auch oft kritisieren, was wir in Deutschland irgendwie so
nicht so das stimmt, sind. Wir sind voll die Heuchler gerade.
Genau so. Aber bei uns ist es ja auch mal gut begründet, das ist halt der Unterschied.
Ja, ja.
Aber gleichzeitig sieht man so, dieser selbe Trailer kommt dann im Ausland super gut an und die sagen so, wow, krass, es kommt was Cooles Neues aus Deutschland. Also das ist für die dann oftmals was ein Plus ist auf der Habenseite. Das kann man sich eigentlich hier gar nicht so richtig vorstellen. Hm. Und da würde man sich eigentlich schon auch, ja, man würde sich schon wünschen, dass das ein bisschen neutraler gesehen wird. Aber am Ende des Tages hast du völlig recht. Ich meine, das gehört dazu, ne? Ja. Dazu wird angeschrien, andere Leute finden es gut und so.
Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, man hat in Deutschland halt mit so einem blinden Enthusiasmus ja auch total schlechte Erfahrungen gemacht. Also
man darf sich da halt einfach auch nicht zu weit reinstrudeln lassen und muss irgendwie gucken, dass man versucht, seinem eigenen Bauch irgendwie zu folgen und dann ist es halt das, was es halt ist. Gut.
Das war ein schöner Abschluss.
Beenden wir diese Staffel. Hoffentlich hören und sehen wir uns bald alle wieder. Werden dann wann auch immer, wenn die Zahlen stimmen, wenn die Completer stimmen, mit Staffel 3 starten. Und
wenn ihr die Serie noch nicht completed habt, completet sie bitte.
Ja, ihr müsst unbedingt, weil noch zählt's. Die Serie heißt Das Signal und ist bei Netflix zu sehen. Schönen Abend. Seid nicht zu laut.